Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Hallo und herzlich willkommen bei Schneeweiß und Rosenrot mit Shake und Cora.
Hallo.
Wunderbar, dass wir hier wieder in trauter Runde zusammensitzen. Wir hatten ein paar technische Probleme und haben beschlossen, dass wir jetzt einfach mal direkt reinstarten.
In medias res,
ohne Umschweife. Genau.
Ja, weil die technischen Probleme waren jetzt quasi unser Einstieg.
Das
die
war
eine Stunde, die wir sonst verratschen, aber jetzt mit technischen Problemen
ja.
verdattelt.
Ja, auf WhatsApp mit: Kannst du das bitte gerade machen? Kannst du das gerade öffnen?
Nein.
Kannst du das bitte? Hast du den Account?
So ein Mist, echt.
Ja.
Dann schmiert mein neuer Laptop ein
ja. Beim
zweiten Mal an. Mit traurigem Smiley sogar, also so richtig abgeschmiert, herrlich.
Ja, voll abgeraucht fast. Ne?
Ja, deswegen, wenn es jetzt ein bisschen röhrt im Hintergrund, muss ich mich jetzt schon mal entschuldigen, das ist mein alter Laptop. Der läuft zwar gut, aber er ist extrem laut, wie so ein brünftiger Hirsch manchmal. Der macht immer so... Deswegen, da müssen wir jetzt heute alle gemeinsam durch und ich hoffe, bis zum nächsten Mal fällt mir dann was Schlaueres ein.
Ja, also ich höre nichts.
Ja, gerade ist er extrem leise.
Ach so, das ist die Ruhe vor dem Sturm wahrscheinlich.
Mhm, aber
verschreien wir es nicht.
Ja, genau.
Oh, ja, Shake, wie geht's? Was steht so an? Wie läuft's?
Du, eigentlich tatsächlich, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Trinkst du deinen Tee?
Nein, das ist ein Kaffee.
Okay. Ich habe schon gedacht, wow. Nicht, dass du krank bist oder so.
Nein, das ist so okay. Kaffee.
Ja. Auch eine spannende Uhrzeit für
ja,
Tasse Kaffee,
wir
Cora.
Also Aufnahmezeit ist 20:30 Uhr. Ich gönne mir noch einen Pott Kaffee.
Ja, mit dem Haferl sitzt es so. Okay. Spannend. Aber du wirst lachen, ich habe gerade auch noch einen 20-minütigen Powernap kurz vor der Aufnahme gemacht.
Ja, das muss sein. Und ich habe halt 8 Stunden im Gitarrengeschäft gearbeitet und
bin
ja immer sehr viel auf den Beinen.
Ja, das verstehe ich.
Genieße ich es jetzt, dass ich sitze, aber laufe Gefahr, dass ich eventuell müde werde und deswegen die Prophylaxe-Tasse Kaffee.
Okay, sehr gut. Ja, da habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu erzählen, was ich heute gemacht habe.
Na, schieß los.
Na, also tatsächlich hatte ich bisher recht gute Woche. Es ist jetzt endlich dann Sommer geworden, man kann es nicht glauben. Und ich hatte jetzt eine Woche, wo ich nicht so viel zu arbeiten hatte.
Oh, super.
Also, und aber gar nicht schlimm, jetzt nicht so, oh Gott, mir geht als selbstständige Freelancerin die Arbeit aus, sondern so, nee, ich habe viel vorgearbeitet, ich hatte stressige Wochen vorher und jetzt ist einfach mal ein bisschen ruhiger.
Mhm.
Das ist total, wow, das kenne ich gar nicht mehr. Und das war jetzt total cool. Also ich war dann gestern Nachmittag beim Baden, weißt du, so von 9 bis 14 Uhr arbeiten und dann...
So wie es halt normalerweise Berufstätige auch haben. Also die haben halt einfach ihren Job und dann haben es Freizeit.
Ja.
Und können die Freizeit dann halt erfüllen mit dem, was sie gern machen, mit Hobbys und so weiter.
Ja.
Und das ist halt bei uns Selbstständigen oft immer so die Gefahr, dass man, also man macht oft sein Hobby zum Beruf und kennt dann einfach kein Ende mehr und lädt sie dann auf mit allen möglichen Arbeiten. Und manchmal geht es auch gar nicht anders, weil es finanziell halt da immer so ein Struggle ist.
Ja.
Oft. Und deswegen bin ich immer so erpicht drauf, mir ein Hobby zu suchen.
Das nicht Gitarre spielen ist, meinst
ja,
du quasi?
Ja, Gitarre spielen, das ist mein Job.
Ja.
Es ist, also ich habe mein Hobby zum Job gemacht und ich habe eigentlich habe ich einen Garten, von dem ich habe immer gedacht, okay, vielleicht mache ich mal Gärtnern zu meinem Hobby, aber soweit vorgedrungen bin ich noch nicht. Ich habe keine Zeit zum Gärtnern, von dem her. Aber
ich wollte gerade sagen, für ein Hobby braucht man halt auch ein bisschen Zeit, gell?
Ja,
also ich habe auch einen Garten und ich habe eigentlich überhaupt keinen grünen Daumen und eigentlich verreckt mir alles, wenn ich es bloß anschaue. Aber
also
im Garten, da läuft's.
Ja?
da läuft alles. Ich mache ohne Sinn und Verstand, gärtne ich in den Tag hinein, vergesse die Pflanzen, ich schneide nichts zurück oder was man alles machen soll. Ich habe ja keine Ahnung.
Mhm.
Da wächst alles, da kommt alles wieder. Es funktioniert wie Bolle. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, schau her, du bist einfach.
Aber das ist gut.
Ja, das ist super.
Aber auch nur, weil ich nicht so viel Zeit reinstecke. Also, hätte jetzt auch keine Zeit. Mich nervt es dann schon manchmal, dass ich Sachen gießen muss.
Ja, voll. Voll. Ich kenne das an meine armen, man sieht es jetzt nicht, aber meine armen Zimmerpflanzen, die haben schon so viel aushalten müssen. Oh.
Ja.
Gott, Wahnsinn.
Armen Dinger.
Wirklich, mir sind auch schon so viel eingegangen. Und
ja,
seitdem ich ein Kind habe, ist quasi das geschiftet. Also ich kann mich nur um
ein Lebewesen
kümmern. Das ist wirklich so.
Ja, wie gesagt, im Garten ist es halt ein bisschen dankbarer, weil die Natur da selber ein bisschen was regelt.
Ja, ja, voll.
Also auf dem Fensterbankel, wenn du dich halt nicht kümmerst, dann haben sie wirklich gar keine Chance.
Ja, das ist brutal.
Aber
ja,
draußen im Garten, wenn es dann doch mal wieder regnet oder so, da können sie sich da selber beschäftigen draußen. Aber ja, was wären denn noch gute Hobbys für dich, Cora?
Kochen. Kochen ist also was, weil ich habe nämlich eigentlich bloß immer ein Gericht. Das mache ich immer jeden Tag. Mache zum Beispiel immer.
Okay, sehr gut.
Also es sind jetzt die, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Scheiß-Facts von mir raus.
Raus damit.
Also mittags schmiere ich mir meistens ein Brot.
Klassiker.
Mit Kass.
Wie eine Freundin von mir. 1:1. Ja, Kassbrot gegessen. Was hast du gestern gegessen? Kassbrot gegessen. Was hast du auf Nacht gegessen? Ja, Kassbrot gegessen.
Das ist halt einfach 100% genau mein Life.
Ja.
Und dann und auf Nacht gibt es dann nur sehr, also gesundheitsbewusst gibt es dann nur einen Salat. Also im Moment wechseln so die Dressings. Ne? Im Moment mache ich so Sylter-Dressing. Okay. Jetzt habe ich die Sylter-Dressing-Phase. Ja, aber jeden Tag halt. Also es ist und also wenn ich nicht mein Freund hätte, der ab und zu was kocht und Abwechslung quasi in meine Ernährung bringt, dann wäre die voll aufgeschmissen. Also es ist und das ist halt dem geschuldet, dass ich dem Kochen überhaupt keinen Nerv widme und überhaupt keine Zeit investiere, irgendwas Schönes zu zaubern, ja, weil ich dann oft da, weißt du, dann verbringst Stunden mit dem Schälen oder Schneiden oder Backen von irgendeinem Gemüse oder was, ja, Teig. Und dann isst es und der Essensprozess dauert 5 Minuten, maximal 7 Minuten. Und also die größte Enttäuschung ist dann, wenn es einfach nicht gut schmeckt.
Ja gut, das ist natürlich ätzend.
Ja.
Das ist ja alles für die Katz gewesen.
Ja, voll. Und so habe ich mit meinen Standardgerichte, die ich jeden Tag esse, habe ich quasi die Garantie, dass es gut ist.
Mhm. Ich finde interessant, dass du Käsebrot und Salat als Gerichte bezeichnest. Meine 2 Standardgerichte sind Käsebrot und Salat. Das ist eine richtig fetzige Kochmausi. Wow.
Oh, es ist nicht einmal Kochen eigentlich. Ja, es ist streng eigentlich genommen. Es ist
zubereiten.
Nicht einmal
vielleicht. Ja. Zubereiten ist schon, würde ich durchgehen lassen.
Okay. Ja.
Ja, ja, ist witzig, ich koche ja sehr gerne und ich würde mir jetzt auch mal auf die Fahne schreiben, sehr gut.
Okay. Oh.
Aber ich hatte in den letzten Monaten auch überhaupt keine Zeit. Also ich hatte einfach wirklich keine Zeit zum Kochen. Ich habe echt versehentlich vor lauter Stress einfach wirklich abgenommen, weil ich dann auch weniger gegessen habe.
Ja.
Und hab dann, wenn dann nur so schnell immer, ich hab immer Pommes gegessen eigentlich. Ich hab gefühlt nur Pommes gegessen, weil man schnell in Airfryer und irgendwie im Geh.
Ja.
Und aber eigentlich koche ich sehr gern und ich kaufe sehr gern ein und ich beschäftige mich sehr gern mit Lebensmitteln. Und wenn ich mal viel Zeit habe, dann koche ich ja gern 5 Stunden. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber heute habe ich gekocht.
Sehr gut.
Zeit
gehabt hast.
Ja. Ich hab's ja richtig deutsche Vita-Lifestyle die Woche.
Sehr gut, sehr gut.
Bis 14 Uhr arbeiten, dann gehe ich zum Baden, dann koche ich was Schönes, dann triff ich mich nur mit irgendwelchen Freundinnen, auf ein Gläschen hier und da und dann gehe ich um 11 Uhr so richtig K.O. von meinem deutsche Vita-Lifestyle ins Bett.
jetzt müsstest du nach dem Arbeiten 2 Stunden Siesta-Pause machen.
Also das mache ich ja quasi am See.
Ach so, stimmt. Da bist du quasi relaxen schon.
Ja, und so Powernäppchen hier und da, so 30 Minuten, das ist auch drin zur Zeit. Ja. Und das ist Wahnsinn. Also wenn es immer so wäre, und ich weiß ganz genau, dass es nie, dass wenn jetzt eine Woche so bleibt, dann kann ich auf Holz klopfen. Aber so, das wäre für mein Energielevel genau das Richtige.
Ja, und eigentlich ist ja so gesund. Also so soll es eigentlich sein. Ne?
Ja, so, aber so ist es halt nie.
Ja, so ist es.
So ist es nie. Ja. Und deswegen genieße ich es jetzt umso mehr, die paar Tage, wo es so ist und wo man auch jetzt zum ersten Mal dieses Selbstständigsein, die guten Sachen so ausnutzen kann. Mhm. Weil ich sage, ja klar, meine Freundinnen haben jetzt alle Urlaub 2 Wochen. Ich bin selbstständig. Wenn ich jetzt sage, um 14 Uhr, ich gehe mit an Backerweiher, dann gehe ich halt mit an Backerweiher. Und keiner hat mir da was reinzutröten, außer ich selbst. Und das ist natürlich schon sehr schön. Und das habe ich jetzt mal so richtig genießen können, ein paar Tage.
Sehr cool, sehr cool.
Ja.
Ja, bei mir ist im Moment so, dass ich, also ich muss ja momentan sehr viel Riffs lernen, mir sehr viel in mein Brain rein hämmern.
Ja.
Ich lerne jetzt gerade das Lucifer Set und ich kann gerade gar nicht so wirklich noch was anderes machen. Mhm. Also ich bin entweder nur noch Mama oder am Gitarre spielen und es ist gerade echt, also ich merke gerade, bin froh, wenn ich dann mal wieder, so wie du jetzt, mehr Zeit habe, weil ich echt schauen muss, dadurch, dass man beim Gitarre spielen ja eigentlich, man ist ja nie perfekt.
Ja.
Man ist ja nie perfekt. Das heißt, man kann ständig einfach üben oder man kann ständig weitermachen, immer weitermachen und nach dem, also wenn man dann mit dem Üben fertig ist für einen Tag, dann denkt man sich, okay, das war jetzt schon besser, aber das und das und das war trotzdem noch nicht gut. Und also ich bin so der Typ, ich vernachlässige dann oft so ein bisschen meine Social Contacts. Und das ist was, worauf ich mich wieder freue, wenn die sehr gitarrenintensive Zeit dann mal ein bisschen wieder zu Ende geht, dass ich einfach mal wieder irgendwie entspannt mich mit Freunden treffen kann und irgendwie gemütliche Bierchen trinken oder so.
Genau, im Biergarten hocken, rumblödeln.
Ja, genau.
Einfach ein Herrgut, einen guten Mus sein lassen. Voll, und voll. Also auch ohne Ziel und Druck so rummeandern. Also einfach mal umeinander streifen, durch Regensburg gehen, spazieren gehen, da ein Kaffee, da ein Bier, einfach mal so entspannt. Das braucht man einfach zwischendurch. Weil sonst steht man die Phasen, wo man jetzt so durchpowern muss, wie du jetzt gerade, sonst steht man die auch echt nicht durch.
Voll.
Weil man das andere gar nicht zulässt.
Absolut, ja.
Aber ja, das glaube ich schon, dass du gerade in deiner Gitarren-Nerd-Höhle versteckt bist und nicht rauskommst.
Ja, 100%. Bin echt gerade total in der Nerd-Höhle drin. Aber es macht auch Bock, also den Fortschritt zu sehen. Es ist wirklich cool, wenn man mal, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geübt und man merkt wirklich, okay, wie jetzt viel langsam. Zuerst habe ich für einen Song einen Tag gebraucht mit allen Details und so weiter. Und dann habe ich das gesteigert und immer mehr Durchgänge gemacht von der Setliste. Und jetzt ist wirklich so, dass ich sagen kann, okay, ich schaffe mittlerweile halt schon fast alle Songs an einem Tag durchzuspielen.
Ja, krass. Richtig gut. Richtig krasse Steigerung.
Ja, und das zum Singen, das ist schon sehr motivierend und macht echt Bock. Also, ja.
Das glaube ich. Genau. Das glaube ich. Und ist ja auch jetzt eben dieser Anfangs-Riesenberg.
Mhm. Yeah.
Wenn man da jetzt einmal sich durchgeackert hat, dann ist er ja auch schon mal die Basis drin.
Voll.
Auch für was da noch kommen mag.
Ja.
Aber am Anfang steht man natürlich vor so einem Haufen und schaut raus und denkt sich, wie soll ich denn da jetzt hoch?
Ja.
Ganz hoch?
Ja. Und unglaublich, also wenn man dann wirklich so mal in die Songs dickt, also kriegt man schon manchmal so, wenn man ganz am Anfang steht, so schon manchmal mit dem Schiss zu tun. Ne? Wenn man so denkt, oh Gott, hoffentlich kriege ich das alles in meine Finger und so. Yeah. Hoffentlich haut es überhaupt hin. Und dann, wenn du dann merkst, okay, es funktioniert das wirklich, dann ist das ein Selbstbewusstseins-Push enorm. Ja.
Voll gut.
Genau. Ja, und ich bin also so ein Typ Mensch, ich muss einfach gut vorbereitet sein, kann schlecht improvisieren und da mir vor Ort dann irgendwie cool was aus die Fingern zwitschern, das geht bei mir tendenziell eher weniger. Das heißt, ich muss mich echt immer gut vorbereiten, schon immer, aber ja. das lohnt sich dann meistens.
Ja.
Ja.
Ja, ist ja auch für die eigene Psyche wahrscheinlich voll. Sehr wichtig.
Total. Absolut. Ja. Du hast ein Weinchen.
Sehr ich bin gut. halt drin. Bräuchte jetzt bloß noch so jemanden, der hier mit dem Palmwedelfächer, das ist ein bisschen warm, und mich mit Trauben füttert.
Oh, das wäre es ja, noch. Ja.
Vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen, ob ich da jemand akquirieren kann, der sich da kümmert. Oder so eine Fußmassage, während du mir interessante Sachen erzählst.
Boah.
Könnte man schon noch upgraden, gell? Ja, das voll. Ganze Aufnahmesituation.
Du kannst ja mal, das habe ich vor den Mädels von Weird Crimes gelernt, du kannst ja ein Fußbad machen. Da hat die eine,
stimmt, ja.
die eine
Im
hat
Topf,
immer
im Spaghetti-Topf,
Fuß, genau, im Spaghetti-Topf ein Fußbad gemacht. Das kann man jetzt
interessant.
Dann, vielleicht im Sommer mal starten.
Ja, Fußbad-Podcast.
genau.
Mit so Sprudelbomben drin.
Ja, geil. Sehr cool. Ja, ich bin heute dran. Ich würde nur zwei Punkte ansprechen wollen.
Ja.
Bevor wir richtig reindiggen. Und zwar haben wir eine sehr nette Nachricht bekommen von einem Instagram-User namens Stahlbert. Und ich finde das ganz, ich suche es gerade her einen Moment. Ich finde es ganz, ganz interessant, was er da sagt. Das können wir vielleicht kurz mal ansprechen, weil das haben sich vielleicht auch schon ein paar andere gedacht.
Er bin sagt, ich gespannt. Ich glaube, das hat er das persönlich privat geschrieben.
Hat er per PM an unseren Schneeweiß und Rosengerot Podcast.
Da habe ich wieder nicht aufpasst.
Geschrieben. Okay. Genau. So. Er sagt, hauptsächlich würde mich eine Frage interessieren. Bin gerade noch am Aufholen der Folgen, also sorry, falls ihr das später noch behandelt. Thema Dialekt-Akzent. Ihr sprecht jetzt zwar nicht im tiefsten Dialekt, aber reines Hochdeutsch ist es jetzt definitiv nicht. Für mich. Für mich als Österreicher im preußischen Exil ist es total angenehm, einen Podcast in meinem Dialekt zu hören. Zumindest ist Oberösterreichisch dem sehr ähnlich. Aber wie geht's da Hörern, HörerInnen, die den Dialekt eventuell nicht so ganz verstehen, beziehungsweise habt ihr euch da im Vorfeld drüber Gedanken gemacht, um mehr Publikum zu erreichen? In Klammern, oder halt eventuell auch nicht. Versucht ihr verstärkt Hochdeutsch zu reden oder ganz einfach frei Schnauze? Das fragt er, der Stahlbert. Und ich habe ihm dann auch geantwortet. Ich habe gesagt, herzlichen Dank für dein Feedback. Zum Thema Dialekt, super, dass wir dich mit unserem Bayerisch abholen. Wir haben nicht vor, vermehrt Hochdeutsch zu sprechen. Wir machen das wirklich ganz frei Schnauze. Uns ist eher wichtig, dass wir so sprechen, wie wir eben sprechen, weil wir so am natürlichsten sind.
Absolut.
Dazu du auch sagen, Shake, oder?
Ja, komplett. Also ich finde es halt am authentischsten so und das ist mir eigentlich bei allem, was ich mache, immer am wichtigsten, dass es mir entspricht und dass ich mich nicht verstellen muss.
Mm.
Und das könnte jetzt ganz unterschiedlich ausschauen, weil wenn du jetzt mit mir ganz, ganz reines Hochdeutsch sprechen würdest, dann da die automatisch Hochdeutsch zurücksprechen. Also ich kann das ja gar nicht. Ich habe Freundinnen und so, die Hochdeutsch sprechen und mit denen spreche ich ganz automatisch Hochdeutsch.
Mm.
Weil da könnte ich dann gar nicht Bayerisch sprechen, weil das ja fühlt sich dann nicht... Aber ich spreche halt mit jedem so, ich passe mich da immer so ein bisschen
ja
an. Und voll, das ist halt irgendwie genau, finde ich, der Dialekt gerade, den wir beide miteinander ganz natürlich
genau
haben.
Ist bei
das
mir
ist so in der Mitte, würde ich sagen.
Ja, voll.
Es gibt definitiv Leute, mit denen bayer ich noch viel mehr umeinander oder mit meinem Papa oder so oder mit meiner Family. Und es gibt Leute, mit denen spreche ich halt so Hochdeutsch, wie ich sprechen kann.
Mm.
Aber wir haben uns da einfach so, wie wir halt miteinander sprechen.
Voll, voll. Und es, also mir ist eben auch wichtig, dass ich in, vor allem in dem Podcast, wo wir wirklich viel Persönliches besprechen, dass ich so bin, wie ich bin. Und,
ja,
und also ich muss auch dazu sagen, ich finde es extrem angenehm, mit dir in Dialekt zu quatschen.
Ja, finde ich auch.
Und die Personen, die die uns nicht verstehen. Mir tut's sehr leid.
Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass
man uns nicht versteht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es kann einfach sein, dass es einem im Hörverhalten nicht angenehm ist, wenn man jetzt mit Dialekt nicht viel anfangen kann, dass man dann sagt, das tut meinen Ohren nicht gut. Wenn man halt den bayerischen Dialekt nicht mag, dann hört man es sich halt nicht an. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, was? Ich verstehe kein Wort von dem, was die sagen. Aber ja, genau. Aber ja, Freischnauze.
Voll, voll.
Und natural.
Absolutely. Ich hoffe, lieber Stahlbert, das hat deine Frage zumindest ein bisschen geklärt.
Ja.
Genau. Und dann muss ich nur ganz kurz was loswerden. Ich höre gerade ein Hörbuch, das heißt Mach deine Schilddrüse stark von Hannah Hauser. Das muss ich jetzt gerade kurz einfach mit euch teilen.
Was kommt jetzt? Okay.
Das ist wirklich.
Wir haben jetzt einen Gesundheitspodcast.
Ja, du, wir haben alles, alle möglichen Themen.
Dann nehme ich nur mal einen Schluck Rotwein, wenn es so ist.
Ich nehme
auf, die auf die Schilddrüse. Das wächst doch bestimmt, die Schilddrüse.
Die Schilddrüse hasst Kaffee. Das ist eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit von mir. Aber mei, komm auch nicht raus. Aber auf jeden Fall. Das nur jetzt ganz kurz angemerkt, nur als kleiner Tipp für Menschen, die so wie ich eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder Hashimoto sogar. Ich habe kein Hashimoto, aber meine Mama zum Beispiel, ist dieses Buch meine höchste Empfehlung, weil ich jetzt als allererste Mal wirklich check, woher meine ganzen physischen Struggles im Life herkommen. Also beispielsweise, dass man immer friert, dass man kalte Hände hat. Ganz
scheiße.
Ganz schlimm als Gitarristin. Das ist richtig blöd. Bei mir ist ja oft so, ich habe eine rote Nase, weil mir oft zu kalt ist. Und dann schaue ich aus, als wäre ich dicht oder so.
Das habe ich auch. Ich habe auch immer meine Nase, meine Hände, meine Füße sind immer kalt.
Muss man denn?
Also außer im Hochsommer. Aber
muss man deine Schilddrüsenwerte checken lassen?
Die habe ich schon. Die passt.
Passt. Ja, okay.
Ja,
ist einfach so.
So komisch.
Ja,
was hast du noch für Beschwerden, die du mit uns teilen möchtest?
Haarausfall viel oder schlechte Fingernägel. Mhm. Ja, viel PMS auch so. Also, aber ja, hast du auch. Ja, das ist ja, sowas.
Ist ätzend.
Das ist ganz schlimm, ja.
Und das ist, finde ich, auch mal ein Thema. Da kann man auch 8 Sendungen drüber machen.
Mhm.
Weil alleine, was das auch, wenn man als Frau da so gebeutelt ist, was das auch auf Tour und auf bei der Performance und so und beim Spielen und beim Singen auch, also hormonell bedingt, ist bei einer Stimme zum Beispiel wirklich unterschiedlich im Zyklus.
Ich bin viel, also meine Stimmlage ist vorm Zyklus, also in der PMS-Zeit, viel höher und viel leiser, weil ich irgendwie weniger Kraft habe.
Ja.
Also es ist wirklich krass.
Und da so auch in der Phase so einen richtig tollen Gig zu spielen.
Mhm.
Also ich weiß noch, ich habe bei mir ist dann der erste Periodentag immer auch ganz, ganz schlimm.
Mhm.
Da zerkrampft es mich dann komplett und ich würde eigentlich am liebsten nur in Embryonalstellung im Bett liegen. Und das ist dann natürlich ganz oft, dass du an dem Tag einen Gig hast.
Ja, natürlich.
Hey, da liege ich dann wirklich bis 5 Minuten vorm Auftritt mit, weiß nicht, 4 Ibuprofen in der Birne im Backstage und denk mir, wie soll das jetzt gehen? Und dann regelt's halt das Adrenalin.
Ja.
Für die Zeit, wo du auf der Bühne bist, geht's dann.
Mhm.
Aber das ist eine Quälerei und das finde ich so unfair. Das haben männliche Musiker einfach nicht.
Mhm. Ja, voll.
Also gerade wenn du auf Tour bist oder so, der Zyklus ist ja so wild.
Ist voll, voll, voll arg. Ja.
Das macht schon was aus.
Und genau, ein Symptom der Schilddrüsenunterfunktion ist auch, dass man Härchen auf den Zehen hat. Und ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nämlich.
Das habe ich aber auch.
Hast du auch? Ach so,
ja,
okay.
Aber bei mir kommt es wahrscheinlich von meinen italienischen Vorfahren.
Haben die alle Haar auf den Zähnen?
Ja, überall. Auf den Zähnen und auf den Zehen. Mir überall Haar. Vielleicht muss ich mich doch nochmal testen lassen. Jetzt, was du hier so erzählst, irgendwie so, ah ja, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich auch.
Naja, auf jeden Fall, also es ist ja, und dann ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. So, oh, krass, Fabian.
Oh, ich muss lachen.
Ja, auf jeden Fall wirklich größte Empfehlung. Ich habe es noch nicht zu Ende gehört, aber man kann auf jeden Fall seinen Hormonhaushalt selbst, also der Aufhänger des Buches ist, man muss ja als Schilddrüsenpatientin immer Tabletten nehmen und oft schlagen die aber nicht an. Man hat immer nur Symptome, man fühlt sich immer nur müde, man ist fertig und so weiter. Und also das Buch sagt quasi, dass man, wenn man seine Ernährung ein bisschen anpasst, kann man diese Symptome beseitigen. Genau.
Deshalb, mit Käsebrot und Salat.
Ja, das ist leider ist da noch ein bisschen mehr, was man beachten muss.
Aber das ist schon ein guter Weg. Ich
bin auf dem Weg dahin. Genau. Ja, voll.
Sehr gut.
Bin gerade nur im Lernstadium.
Okay.
Genau. Ja. Aber auf jeden Fall war eine Empfehlung, die jetzt unbedingt hier nur loswerden haben müssen. Und vielleicht kommen wir zum Thema Schilddrüse ja irgendwann nochmal zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Lebensthema von mir.
Immer mal wieder einstreuen.
Genau.
Schilddrüse, Hüftgitarrengurte.
Alles.
Was halt so die wichtigen, die wirklich wichtigen Sachen.
Die Lebensthemen, genau.
Ja,
so ist es.
Genau.
Okay. Cool. Ja, dann starten wir.
Ja.
Legen wir los.
Ich bin gespannt.
Okay. Wie immer eine sehr, sehr wichtige Frage am Anfang.
Oh Gott.
Shake.
Können wir wieder blamieren. Es gibt wieder was.
Jetzt kommt wieder was. Kannst du dir vorstellen, regelmäßig zusammen mit deinen BandkollegInnen nackt zu proben?
Du hast jetzt gegendert?
Ja.
Also egal welchen Geschlechts oder
ja,
welche,
ganz egal,
wo man sich zurechnet.
Ja.
Mal mit manchen eher, mit manchen weniger schmal.
Okay, ja mehr grad, Details
das ist,
bitte.
Das ist ja gerade schmarrn. Ich habe ja gerade nur eine Bandkollegin.
Ja. Was kannst du dir vorstellen, mit der Mini nackt zu proben, komplett nackt?
Ich brauche, also wenn es einem höheren Ziel dient.
Ach so.
Also wenn man sagt, also unter welchen Umständen? Einfach so.
Ja, einfach weil es Spaß macht, so. Weil es Bock macht.
Nee, also es würde mich jetzt nicht, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund das machen müsste, wo ich sage, ja, das kann ich jetzt nachvollziehen, dann würde ich mich auf jeden Fall nicht von meinen Bandkolleginnen schämen, weil auch früher mit unserer Band Doll Circus, wenn man zu fünft unterwegs ist und man ist in einem Zimmer, man fünf Frauen, dann zieht man sich natürlich einfach voreinander um und aus, weil es halt einfach...
Ja, es geht darum, dass man zusammen Musik macht und da nackt ist dabei.
Aha, es geht darum.
Ja, ja.
Weil man da irgendwie mehr Rack spielt oder weil man naturverbundener ist oder so. Nee. Nee, fände ich irgendwie komisch. Wieso macht ihr das immer so, oder?
Erwischt.
Mit NZIP, wie macht ihr das quasi immer so? Jetzt haben wir es. Okay. Mhm. Ja gut, Cora.
Aber es ist witzig, dass du NZIP wie erwähnst, weil ich weiß ja nicht, ob du die Kenntnisse aus unseren früheren Zeiten hast.
Na, ich glaube nicht. Habt ihr nackt geprobt?
Nicht geprobt, aber...
Gespielt.
Also ich war nicht nackt, aber unser Sänger, der Piwi, der war nackt.
Ganz.
Der hat Cowboystiefel auch gehabt. Mehr hat er nicht auch gehabt.
Und vorn am Lüllimann?
Nix.
Und das war, durfte man damals noch?
Damals, ja.
Das wäre ja heute schwieriger wahrscheinlich.
Voll, oder? Denk mal,
ja.
Ich glaube auch. Also wir haben mehrmals im Büro gespielt in Ringsburg.
Ganz nackt?
Der war nackt.
Boah, wie viel Guts muss man aber auch haben, gell?
Ja.
Der war ganz nackt.
Der war ganz nackt, komplett nackt. Außer Cowboystiefel.
Ja, das ist das habe ich mitbekommen, aber das zähle ich jetzt mal nicht als, da ist was verdeckt. Aber seine Fußknöchel hat man nicht gesehen. Ach, das ist ja irre. Ja. Ihr seid ja Wild Kids gewesen.
Ja, wir waren, das war Scumpunk. Also war quasi, ja, Gigi Allen Coverband, kann man so sagen.
Okay.
Ja.
Okay, genau. Krass.
Also NTPE war echt früher Scumpunk, bevor wir Thrash Metal gespielt haben.
Okay. Das ist ja wild.
Also ich habe das in der Art habe das erlebt, aber ich war selber nie nackt.
Angezogen,
und der Rest der Band war auch bekleidet. Also ich habe es in Ansätzen habe ich das schon miterlebt, aber halt eben nicht bei Proben, sondern im Live-Kontext.
Ja, okay. Ja, nee, also jetzt hatte ich zumindest bisher, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, bisher hatte ich noch nicht das Bedürfnis, nackt zu proben.
Okay.
Aber vielleicht ändert sich das jetzt.
Also, ich lüfte mal das Geheimnis. Damals in den 80ern hat
Rock
eine...
Bitch.
hat eine junge, damals 16-jährige Frau mit ihren Bandkollegen, also nur Männern, nackt geprobt.
Mhm.
Und die Rede ist von Doro Pesch.
Ach, wirklich?
Ja.
Die Doro.
Die Doro.
Die Doro hat nackt geprobt.
Ja, sau cool, oder? Das ist Hammer, oder?
Ich bin mir gerade noch nicht sicher.
Das ist super.
Du wirst mir bestimmt erklären, welche Agenda dahinter steckt.
Da war nicht wirklich Agenda dahinter.
Das gibt's doch nicht. Das macht man doch nicht einfach und denkt, hat, hä?
Also, und vor allem, die haben das regelmäßig gemacht. Die waren regelmäßig nackt im Proberaum. Und haben das gemacht, weil, also laut Aussage von Doro Pesch, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und weil das quasi, weil man da die Freiheit gefühlt hat. Und es war überhaupt keine, hat überhaupt nichts Sexuelles gehabt. Man war einfach bloß nackt und hat miteinander Musik gemacht.
Okay.
Also, ich würde es jetzt selber auch nicht machen. Ich finde es einfach die Story an sich so krass. Witzig.
Das ist super witzig, aber ich hätte jetzt mit was, also wenn man sowas hört, dann bin ich ja sofort auf der Hippie-Schiene.
Mhm, ja.
Auf der Hippie-Woodstock und dann auch so ein bisschen Spiri-Eso, weil man dann verbunden ist und verwurzelt und irgendwie so Urschreiterapie und wir sind alle in unserem Adams und Evas, also weißt, da kannst du dann schon so eine Story spinnen, dass es dann über die Musik, dass du da irgendwie, wenn die Grenzen deiner Kleidung fallen, du in dein Inneres irgendwas channeln kannst oder sowas.
Ja.
Aber dass jetzt Doro Pesch in den 80ern einfach mit ihrem Bandkollegen, einfach weil es so Gaudi war, da habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Geil.
Ja, Hammer, oder?
Ja.
Ja. Ja, das jetzt hier als sozusagen Aufhänger für das Thema. Die Rede oder das Thema heute ist Doro Pesch. Und zwar deshalb, ja, tolle, tolle Frau. Und ich muss sagen, ich bin erst richtig, richtig spät auf Doro Pesch gekommen oder habe sie erst wirklich, ja, kann man fast sagen, lieben gelernt, weil ich erstens das Interview mit ihr im Podcast Reflektor mit Jan Müller angehört habe, das eine sehr große Empfehlung ist an dieser Stelle. Und weil mich mein Freund Dustin auch nochmal von einer ganz anderen, oder er hat mir quasi eine ganz andere Sichtweise ergeben. Mhm. Weil Doro war für mich echt ganz lange so irgendwie so kitschbehaftet.
Also, da bin ich.
Ja, ja.
Und das ist ja wirklich witzig mit so deutschen Legenden, dass man das hat. Und wenn man dann zum Beispiel auch bei den Scorpions oder so, da bin ich ja auch ganz gefährlich, dass ja dann die auch in Amerika ganz groß waren und da auch so Kultstatus haben.
Ja.
Und dass da dann eine ganz andere Perspektive
drauf
kommt. Und ich habe das nämlich bei Doro, da bin ich, glaube ich, stehen geblieben, wo du scheinbar drüber hinausgewachsen bist.
Ja.
Ich bin bei Doro immer noch bei diesem Kitsch-Faktor und ich finde das witzig und ich finde sie, glaube ich, einfach unfassbar nett.
Sie ist so extrem nett. Also
und deswegen kann ich nichts Schlechtes sagen.
Exakt. Die ist so, also so ein unfassbar offener, sympathischer optimistischer Mensch. Es ist echt, und ich kaufe dir, also ich, es gibt einen Grund, warum die so weit kommen ist in der Metal-Welt, weil die einfach so dermaßen weltoffen ist und so positiv und also ich glaube, ich, wenn die kennen wird, sie wäre eine meiner besten Freundinnen, muss ich echt sagen.
Fragen wir es halt mal.
Ja, vielleicht hat's Bock, dass das mal vorbeischaut bei uns.
Ob wir sie mal im Podcast interviewen dürfen.
Das wäre Hammer. Ja, jedenfalls, also ich stand genau an dem Punkt, wo du auch stehst. Vor allem, wenn man als Deutsche weiß, okay, die Doro war schon öfters im ZDF-Fernsehgarten oder hat mit Schlagerstars hier für immer gesungen und so. Es ist halt wirklich eine Ecke, wo man sich halt überhaupt nicht damit identifiziert, vor allem, wenn man jetzt irgendwie ein Standing haben will als Musiker, die ernst genommen werden will. Und genau, also sie war ja dann mit ihrem Album Triumph in Error, hat sie dann mit ihrer Band Warlock den internationalen Durchbruch geschafft und hat da echt wirklich auch in Nordamerika so einflussreich. Und ich glaube eben, dass die Nordamerikaner viel mehr noch diese alte Doro vorgesicht haben, also diese Warlock-Doro.
Ja.
Und das Warlock-Zeug ist echt wirklich richtig, richtig, richtig cool. Genau.
Ja, da möchte ich gar nicht widersprechen. Ich bin da, wie gesagt, immer so ein bisschen zurückgescheut. Also so die Klassiker kennt man natürlich. Aber ich bin ja nicht so die Metal-Maus. Also ich mag halt so ein paar Go-To-Old-School-Metal-Sachen, wo ja Warlock eigentlich gut passen würde. Aber ich finde zum Beispiel diese Ästhetik von den Artworks und so.
Ja, da können wir auch noch drüber sprechen.
Genau. Ja. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen witzig. Und viele Metal-Sachen sehe ich auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Und das ist aber gar nicht despektierlich, sondern das ist, kann auch mal liebevoll sein. Dass ich mir denke, mei, schaut irgendwie wild aus, aber ist so, irgendwie so schön 80er-mäßig.
Ja,
und so.
Voll.
Aber deswegen ist da bei mir Warlock auch immer so ein bisschen da in dieser Schiene mit drin. Aber wie gesagt, jetzt nicht in der, finde ich, lächerlich oder blöd oder peinlich, sondern immer in dieser, ein bisschen Fantasy-Artwork-mäßig.
Ja, klar.
Da bin ich immer, bin ich immer so ein bisschen drumrum gegangen. Um die Drachen und so.
Es ist oft da immer so ein bisschen Selbstironie dabei. Oder Selbstironie ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber immer so ein leichtes zugekniffenes Auge ist schon bei den
cool
Cover-Artworks schon immer dabei. Es ist nicht 100% ernst genommen und so. Genau. Ja, ich würde sagen, wir diven jetzt mal in die Persönlichkeit Doro rein. Wer ist Doro Pesch? Vielleicht mal ein paar Facts. Sie ist 3. Juni 1964 in Düsseldorf geboren und war Tochter eines LKW-Fahrers und der hat sie scheinbar ganz oft mit auf Arbeit genommen. Also sie hat ganz oft einfach irgendwie hinten im LKW gepennt und hat dann einfach, war immer irgendwie woanders auch oft, hat unterschiedliche Orte gesehen, also quasi fast Tourbusleben in Mini-Format, so ungefähr, schon von Anfang an. Und sie sagt von ihrem Dad, dass er ihr bester Freund war. Was voll süß ist, ja.
Das ist echt süß.
Ja, voll. Ihre Eltern hören beide klassische Musik eher und sie entdeckt aber dann in jungen Jahren Little Richard. Und Little Richard ist so der erste Haupteinfluss für sie und ihren Gesang.
Ja, Rock'n'Roll.
Ja, genau, Rock'n'Roll. Mhm. Sie hat dann so mit 15 ungefähr eine Ausbildung zur Typografin angefangen und ist dann aber, es ist eine total heftige Geschichte, ist dann an Lungentuberkulose im Endstadium erkrankt.
Boah, Tuberkulose ist echt krass, gell?
Ja.
Auch wie lang es das noch gab und wie schwer das heilbar war. Und die waren ja teilweise Jahre in Sanatorien und keine Ahnung was.
Genau.
Wahnsinn.
Genau. War nicht Big Mama Thornton, hatte die nicht auch Tuberkulose? Oder ihr Mom?
Ihre Mama ist an Tuberkulose gestorben.
Genau, ja, genau. So war es, ja. Ja, und also die Doro hatte Tuberkulose scheinbar im Endstadium, als das entdeckt wurde. Also sie hat
Scheiße.
10 Kilo verloren gehabt und dann hieß es, okay, jetzt muss was gemacht werden. Und dann ist sie in so ein Heim geschickt worden. Mhm. Und das ist jetzt landläufig bekannt, also diese Heime sind landläufig bekannt als sogenannte Verschickungsheime. Ich habe das aus dem Interview von Doro mit Jan Müller, also sie spricht quasi diese Erfahrung an. Und ich bin, du kennst mich, ich bin True Crime Fan.
Mhm.
Und ich habe vor kurzem eine Ausgabe von Zeitverbrechen gelesen. Hast du die
auch
gelesen?
Hab ich auch. Ich habe es gehört, glaube ich. Ich glaube, ja. Wir haben es auch im Podcast erwähnt, diese genau. Kinderverschickung, wo man die kleinen, ja. teilweise schon 2-jährigen Kinder hingeschickt hat.
Ganz
für
schlimm.
Lange Zeit, ohne dass die Eltern sie wirklich besuchen durften und
ja.
so.
Also die sind regelrecht weggesperrt worden,
ja.
weil die Eltern nicht sehen durften, was da eigentlich passiert.
Mhm.
Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe dann... Ausgehend davon, weil die Doro schneidet es in dem Interview nur so ein bisschen an und man merkt schon, sie will eigentlich nicht wirklich drüber sprechen. Das muss wohl echt so furchtbares, traumatisches Erlebnis gewesen sein. Und in dem Artikel von der Zeit steht drin, dass eben diese Heime nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland massenweise oder dass diese Heime quasi nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden sind und die Kinder dort massenweise reingeschickt worden sind. Und das Ganze ist halt von den Krankenkassen, von den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden getragen worden. Und es muss wirklich ganz schlimm zugange sein. Also es ist die Rede von Misshandlungen aller Art, also sexuellen Misshandlungen und Sedierung oder stundenlange Fixierung am Bett, ganz drakonische Strafen, dass man ins Keller gesperrt worden ist für Stunden, dann ist die Rede auch von Zwangsarbeit, Essensentzug.
Mhm.
Also das ist was die Doro auch erlebt hat, was sie anspricht, ist, dass sie quasi nie wirklich was zum Essen gekriegt hat, weil alle anderen oder vor allem auch die Pflegerinnen sich das Essen zuerst gesnatcht haben. Also es war einfach immer zu wenig Essen da.
Oh Gott, das ist schrecklich.
Ja, also wirklich.
Wann war das?
Das war in die 70er.
Alter, das gibt es ja. doch nicht.
Mhm. Also mir, da bleibt da die Spucke weg. Das ist
ja, in den 70er Jahren, das klingt halt gefühlt, das nach Mittelalter-Methoden halt.
Ja, voll, voll.
Also.
Und es war wirklich so, dass die Kinder erzwungen worden sind, wenn sie Postcard geschrieben haben, dass sie schreiben, es ist schön hier, mir gefällt's
ja,
hier.
Also ja,
es ist mit
genau.
unter Beobachtung
ja.
sind die Postkarten sozusagen diktiert oh. worden. Es gibt auch den Verdacht auf Medikamentenexperimente, also dass an den Kindern neue Medikamente ausprobiert worden sind. Also es gibt einen nachgewiesenen Fall in Sylt. Dann eben also den Verdacht, dass die Kinder als Versuchskaninchen für Impfstoffe und Psychopharmaka benutzt worden sind. Also wirklich grauenhaft.
Abgefuckt.
Ja. Und es war eben auch in Düsseldorf so ein Verschickungsheim. Also die Doro ist da in Düsseldorf im Heim gewesen und sie berichtet eben von dieser einen Sache mit dem, dass sie nie wirklich zu essen bekommen hat, was natürlich bei einem untergewichtigen Kind, die eh schon quasi 10 Kilo abgenommen hat,
Irrsinn.
Dann noch mehr abnimmt bei Tuberkulose. Und sie selber sagt, sie dachte, sie muss da drin sterben. Also so arg. Und eine krasse Geschichte war noch, sie musste in der Nacht aufs Klo und musste da an den Betreuerinnen vorbei. Und sie durfte nur aufs Klo, wenn sie vor den Betreuerinnen eine komplette Flasche Wodka auf Ex leert.
What?
Ja.
Was?
Ja.
Oh.
Das ist doch so krass, oder?
Oh, das ist ja... Oh, ist das widerlich.
Ja.
Auf so vielen Ebenen. Also alles, was du erzählst, alles, was ist ja einfach Sadismus.
Man fragt sie, woher kommt dieser Sadismus? Ist es nur irgendwie, es muss nur irgendwo irgendwelche aufgestauten Aggressionen vom Zweiten Weltkrieg oder was ist es, dass die Menschen da so sich quasi so auslassen an Schutzbedürftigen?
Ja, das ist ja auch, glaube ich, na, da muss man jetzt aufpassen, weil ich mich nicht so gut auskenne. Aber es gibt ja schon, es ist nicht dieses Skinner-Experiment.
Oh ja, ja, ja.
Mit
ja.
den Stromstößen.
Ja.
Das war quasi, da wollte man ja zum Beispiel nachempfinden, wie es sein konnte im Zweiten Weltkrieg in Deutschland zum Beispiel, dass so viele irgendwie nichts gemacht haben oder MitläuferInnen waren, weil man sich das ja eben nicht vorstellen konnte, wie ein ganzes Land einfach plötzlich die Scheuklappen aufsetzt und so tut, als wäre nichts. Und da gab es ja dann dieses Experiment, dass man eine Versuchsgruppe darf der anderen Stromstöße geben. Und man sagt halt so, ja, ja, das ist okay. Und das ist zwar gefaked gewesen, also es wurden keine echten Stromstöße rübergeschickt, aber die Versuchspersonen dachten immer, dass der Stromstoß immer krasser wird und die Leute drüben haben immer stärker gezeigt, dass es ihnen schmerzt oder dass es wehtut oder dass sie schreien. Und sobald sie sich beim Betreuer halt rückversichert hatten, ja, ist das schon okay, was ich hier mache? Und der Betreuer gesagt hat, ja, ja, haben die Leute einfach weitergemacht.
Ja.
Ich glaube, das kommt hinzu und auch dieses Machtpositionen ausnutzen. Das liegt ja irgendwie im Menschen drin. Also gefühlt, Leute in Machtpositionen, das ist scheinbar auch schwer zu handeln, dass man es eben dann nicht ausnutzt. Und das, was du da gerade erzählt hast, ist ja,
ja.
Genau.
Und wenn man als Betreuer weiß, dass man eigentlich alles machen kann, weil sowieso nichts nach außen dringt, da gibt es natürlich ein paar, oder leider ein paar Menschen, die das dann vollkommen ausnutzen und da ihren ganzen Frust oder was auch immer auf unschuldige Personen ausleben.
Ja, und das passiert ja, gibt es ja immer wieder große Skandale, eben auch vor allem von so geschlossenen Systemen. Ob es jetzt kirchlich ist oder Pflegeheime oder alles, was so geschlossen ist und eben mit Personen, die sich irgendwie nicht gut wehren können, seien es Kinder, seien es alte Menschen, dass da scheinbar in manchen Leuten was nicht das Beste getriggert wird.
Ja. Ja, auf jeden Fall waren diese Verschickungsheime eben in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr beliebt. Und es gibt eben auch besonders viel Opfer in der Region. Und dementsprechend ist die Aufarbeitung im Moment da ganz, ganz groß im Gange. Und ich glaube, der Artikel in Zeitverbrechen hat dem Ganzen jetzt auch nochmal Aktualität verschafft. Und ich glaube, viele, viele Betroffene können da auch erst Jahre danach wirklich drüber sprechen. Man merkt Doro auch wirklich an, dass sie, also sie hat so, wenn man Doro sprechen hört, die klingt so, als würde sie die ganze Zeit lachen, als wäre das Leben einfach das Schönste überhaupt. Aber ich glaube, dass sie halt einfach auch durch ihre Freude am Leben dieses Trauma, das sie damals erlebt hat, halt einfach irgendwie auch bekämpft oder einfach irgendwie gar nicht zulässt.
Gar keine Chance lässt quasi. Ja.
Das heißt, selbst wenn sie von diesen Erlebnissen erzählt, klingt es immer nur so, als wäre es irgendwie, ja, hat man halt mal erlebt, so, ne? Ja. Und sie selbst.
Ich nicht.
Ja, ich wusste es auch nicht. Ja, ist heftig. Ja, und zuletzt ist sie dann von ihrer Mom gerettet worden. Also die Mom hat scheinbar so ein bisschen so diesen Instinkt gehabt, also so ein Gefühl gehabt, dass ihrer Tochter nicht gut geht. Und die hat sich dann echt einen Weg in das Heim rein verschafft, obwohl es eigentlich ja geschlossen war. Und hat den Leuten da vor Ort mit der Presse gedroht. Also wenn sie quasi...
Sehr gut, ja, sehr gut.
Wenn sie nicht rein darf, dann meldet sie das der Presse so. Ja, und so hat sie die Doro tatsächlich dann gerettet. Genau.
Wow. Gott sei Dank. Und wie viele nicht das Glück hatten.
Ja, ja. Wahnsinn, oder?
Ja. Ja.
Aber ich glaube, und das sagt die Doro auch, dass diese Erfahrung halt für sie auch, also sie selber sagt, sie hat sich damals geschworen, wenn ich da rauskomme, dann werde ich die Leute glücklich machen. Und ich glaube, also das hat sie wirklich geschafft.
Ja.
Ja. Und ich glaube, ausgehend von diesem Erlebnis ist halt eben auch eine Persönlichkeit gewachsen, die so stark ist, weil sie da einfach rausgegangen ist als natürlich gebrochene Person zuerst. Also man hätte natürlich auch in das ganze Gegenteil abrutschen können, aber sie hat
absolut
diese negative Energie umgewandelt in positive Energie zu 100%.
Ja, krass. Genau. Das schafft auch nicht jeder.
Ja, ja.
Ist auch echt schwer.
Ja, und nach dieser Zeit im Heim war es dann so, dass sie, dadurch, dass sie eben so lange abwesend war, den Anschluss zu ihren Freunden verloren hatte. Die war dann echt so ein bisschen allein auf weiter Flur zuerst und dann war das aber eigentlich ihr Segen im Nachhinein, weil sie dadurch Anschluss in der Heavy-Metal-Szene gefunden hat.
Also haben sie sich die Underdogs wieder getroffen.
Genau, also sie war wirklich ein Underdog und
ja, hat, so ist.
Ja, hat dadurch halt einfach in die Metal-Szene reingefunden. Und ab dem Moment, da war sie 15, 16, ging es halt los mit den nackerten Bandproben.
Ach, da schon?
Ja, voll.
Wow.
Und ich glaube, also das ist auch nochmal so interessant, weil wenn du dieses mit den Heimen erlebt hast, dann ist ja das Nacktproben voll das Statement.
Ja.
Dann bist du ja
voll der Befreiungsschlag.
Total.
Einfach.
Genau. Und deswegen kaufe ich es ihr so ab. Das hat nichts Sexuelles oder gar nichts, sondern einfach bloß, ich scheiße jetzt wirklich komplett auf alles. Mir ist voll egal.
Ob es jetzt für niemanden was Sexuelles hatte, müsste man natürlich alle Beteiligten an einen Lügendetektor anschließen und dann mal ganz genau nachspüren.
Ja, das stimmt.
Aber ihr glaube ich das auf jeden Fall.
Voll, voll.
Aber mit 15, 16 hätte ich nicht nackt geprobt.
Ich will da gleich sagen. Null, gar nicht. 100%.
Also, das wäre ja, das ist schon ein Alter, finde ich, da mal double Respekt, wenn man da schon so selbstbewusst und ja, weiß ich nicht. Also mit 16, das wäre das Schlimmste gewesen, was ich mir vorstellen könnte auf der Welt.
Ja, mein Körperbewusstsein war ja furchtbar.
Genau.
Mit
ja,
15,
also,
16, da fühlt man sich ja wie ein Klops. Fühlt man
ja,
sich da.
Also Teenagerzeit, echt, da bin ich froh, dass das vorbei ist, weil das war nichts.
Für mich auch nicht. Und ab dann ging es los. Also sie hatte dann paar Underground-Heavy-Metal-Bands in Düsseldorf. Eine hieß Snakebite und eine hieß Attack. Und 1983 hat sie dann die Band Warlock gegründet.
Aber alles drei geile Metal-Band-Namen.
Voll!
Ja,
voll.
Attack, Snakebite. bin ich voll dabei.
Ja, ich fand's auch richtig cool.
Ja.
Und Snakebite klingt da irgendwie so, als hätte ich schon mal irgendwie... Vielleicht gibt's die noch. Irgendwie klingt es bekannt.
Bestimmt.
Sicher,
ja.
Oder?
Ja. Da gibt's ja
tausend. Oder irgendeine andere.
Ja, bestimmt. Ja. Das ist ja so obvious, da muss es eine Band geben.
Ja, voll.
Ja.
Voll. Ja, und auch eine coole Anekdote ist, der erste Gig, den sie mit so 15, 16 gespielt hat, war in so einem Düsseldorfer Punkschuppen. Also sie hatten eigentlich am Anfang nur so eine ganz Mini-Heavy-Metal-Szene oder Fangemeinde um sich rum. Aber sie haben sich wirklich mehr so im Punk-Gefilde aufgehalten. Und dementsprechend war der erste Gig auch in einem Punk-Schuppen. Und diese Punker hatten überhaupt keinen Bock auf die Heavy-Metaler.
Ja, das glaube ich eigentlich. Das wollte ich gerade fragen, wie kam das so an eigentlich? Weil das ist ja oft eher...
Ja, und es kam, ja, also richtig krass, scheinbar gab es da einen Punker, der wohl den ganzen Gig lang eine Waffe auf Doro gehalten hat.
What?
Ja, eine Waffe.
Wie eine Waffe?
Eine Waffe.
Keine Waffel?
Eine Waffe.
Okay, nur dass wir es richtig verstehen, ja. Weil bei einer Waffel hätte ich auch weiter singen können.
Ich hätte mich vielleicht gewundert. Ich hätte da nicht weiter singen können. Ich war von der Bühne gegangen und hätte gesagt, danke. Und dann hätte ich die Waffe gemampft.
Mein Dank, der Schi. Aber eine Knarre.
Richtig, Pistole.
Ach was.
Ja.
Und die haben weitergemacht.
Die haben einfach weitergemacht. Das ist so krass.
Das gibt's ja nicht.
Die Doro erzählt das so locker, flockig. Ich habe mir gedacht, okay, wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, du hast den Zen. Echt ohne Scheiß.
Das ist aber auch ein bisschen, sorry, was ist denn das?
Ja, wirklich. Und vor allem, warum?
Ist das gesund? Ist das gesund, wenn jemand eine Waffe auf mich richtet und ich einfach sage, naja, ist mir wurscht. Soll der machen, was er meint, ich sing weiter.
Ja.
Krass.
Krass, oder? Und danach hat es scheinbar, also es ist kein Schuss gefallen, Gott sei Dank. Und danach sollen aber die Punker die das komplette Equipment in Schutt und Asche zerlegt haben. Also
wow,
es muss abgegangen sein.
Krass.
Ja, ja, genau. Und das war der allererste Gig. Stell dir das vor. Und die dachten, das ist normal. So ungefähr.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich da dann nochmal direkt danach Lust hätte, auf die nächste Bühne zu gehen.
Mhm. Ja.
Verrückt.
Ja.
Wow, ja,
voll.
Das ist ja krass.
Mhm.
Okay. Das ist mir noch nicht passiert. Gott sei Dank.
Mir auch nicht. So wild waren die Zeiten dann damals, zu Scumpunk-Zeiten doch immer. Ja. Genau, also ich beschränke mich jetzt mehr so ein bisschen auf Warlock. Ich weiß, dass Doro nach Warlock noch voll die Solo-Karriere hingelegt hat. Aber ich finde vor allem so die Founding Years extrem interessant. Von dem her jetzt mal kurze Auflistung der Diskografie von Warlock. Also wie gesagt, 1983 hat sich die Band gegründet mit dem Namen Warlock. Warlock ist so eine Fantasiefigur, eine männliche Hexe. Und die ist vor allem sehr gut sichtbar auf dem letzten Warlock-Album Triumph in Agony. Da kommen wir nachher kurz noch drauf. 1984 ist das Debüt Burning the Witches rausgekommen. Das ist 1987 wieder veröffentlicht worden auf Vertigo. 1985 dann, also wirklich ein Jahr später, Hellbound. 1986 True as Steel und dann 1987 Triumph in Agony.
So geil bei so Bands, wenn die anfangen und erst einmal die ersten 5 Jahre durchknattern mit den Alben. Ist ja bei ganz vielen so.
Ja, voll.
Black Sabbath haben 2 in einem Jahr rausgebracht. Mhm. Die ersten 2, wo du denkst, Leute, was ist los mit euch? Das ging halt noch anders.
Ja, voll. Vor allem, sie sagt, die waren wirklich straight 1 Jahr auf Tour. Die waren ein Jahr lang auf Tour. Das heißt, du kennst eigentlich vom Leben gar nichts anders.
Nee. Nee.
Und die müssen unterwegs Songs geschrieben haben. Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen.
Haben die und dann haben die auch nicht so lange rumgeschissen.
Ja, ja. Und dann sind aber so krass gute Songs dabei rausgekommen. Ne?
Das waren halt dann einfach wirklich gute Musiker. Die sind halt dann wirklich ins Studio gegangen und haben das reingeknüppelt und haben da auch, es sind ja teilweise, gibt es ja viele Geschichten, wo dann der große Hit noch kurz vorher entstanden ist, haben wir eh schon mal drüber gesprochen und so.
Ja.
Die haben da halt wirklich rangeklotzt, da gab es halt nichts anderes.
Mhm. Ja.
Also ich meine, mit Touren, permanenten Touren, eine Platte pro Jahr, das ist schon stattlich.
Ist heftig, ne?
Ja.
Voll. Quatsch mal doch kurz mal über das Cover-Artwork von Triumph in Agony. Ich würde das kurz mal gern mit dir anschauen.
Sollen wir es analysieren? Kurze Anekdote, bis wir so weit sind. Da Landinger ist einer meiner besten Freunde und auch selber Gitarrist und Basser und hat auch ein tolles Projekt am Laufen, wo der bei uns mit ganz vielen Musikern zusammen immer was macht. Die Hellfield Conspiracy. Und der ist auch ein großer Fan von unserem Podcast und hört uns sehr gerne zu. Und hat zum Thema Warlock, ich hatte mal mein erstes Auto, das ich selber besessen habe, war ein Opel Corsa mit so einem angespacksten Bodykit, dass der ausgeschaut hat, als wäre er tiefer gelegt. Mhm. Mit so einem riesen Sportauspuff. Ich habe mir den nicht gekauft, weil ich das so geil fand, sondern weil der halt irgendwie 1300 Euro gekostet hat und ich halt ein Auto gebraucht habe und ich nicht 80 Autos anschauen wollte.
Ja.
Und weil ich ihn geil fand. Ich ein kleines verkapptes Tuning-Chick bin. Ich sag's dir, das Bodykit, einmal bin ich zur Tankstelle gefahren, als das hinten beim Tanken runtergefallen ist. Ich bin mir extrem cool vorgekommen. Auf jeden Fall mit so einem fetten Sportauspuff, der irre laut war. Also man hat mich schon 4 Kilometer vorher, bevor ich um die Ecke gefahren bin mit dieser kleinen Kugel, hat man mich gehört. Und der Landinger hat damals immer gesagt, mein Gott, Schackel, du mit dem Auto, du brauchst unbedingt einen großen Warlock-Aufkleber hinten auf der Rückscheibe. Und das haben wir leider nie geschafft, aber da reden wir heute noch davon, wie gut dieser Warlock-Aufkleber auf dieses Auto gepasst hätte.
Das glaube ich sofort.
Und das ist eigentlich schade, dass ich das nicht verwirklichen konnte.
Tja, in deinen Gedanken.
Es kann ja noch kommen. Es
ist ja noch nicht.
Genau. Und jetzt muss ich noch was sagen. Tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit so reingrätsch.
Nein, grätsch
aber
nur.
Dieses Cover, gell? Jetzt sage ich dir, das ist ja Airbrush-mäßig.
Richtig, ja.
80er Jahre Airbrush.
Ja.
Weißt du, wer sowas auch hätte machen können? Mein Papa.
Wirklich?
Mein Papa hat nämlich geairbrushed, hat in den 80ern angefangen. Und ich sage mal so, der hat viele Auftragsarbeiten auch gemacht.
Ja.
Und in den 80ern und frühen 90ern haben sich dann halt Herren der Schöpfung ihre Sportautos oder ihre Motorräder mit Airbrush veredeln lassen.
Ja, 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 das kennt man ja noch.
Und das war nicht selten, dass da großbrüstige Blondinen auf einem Panther reitend oder halt diese, genau diese Ästhetik. Das hat mein Papa auf so Porsches und so drauf gespritzt mit Airbrush. Deswegen, herrlich.
Super. Oh, das ist cool.
Herrlich. Das ist wirklich, also genau dieser Style.
Ja.
Da gibt's so eine Mappe von ihm mit den ganzen Sachen, die er gemacht hat. Da,
ach, wie geil.
Teilweise, da schreist du echt, das ist zum Schreien.
Hammer. Aber schau mal, Shake, schauen wir uns mal das Cover an. Was siehst du da drauf?
Ja, also, naja, also ich sehe ja schon die Doro.
Ist es die Doro? Kann ja.
Naja.
Ist schon die Doro, ne?
Also ich würde sagen, es ist die Doro, weil die Doro hat so Haare, die hat so ein ähnliches Gesicht und sie hat so Klamotten immer angehabt.
Ja, ja.
Eine Doro-ähnliche Frau, die, ist das ihr Arm, oder? Ja, okay.
Ja.
Die den Arm muss kurz schauen, welche Hand wem gehört. Die den Arm, ja, einen Arm schon so triumphierend, oder?
Ja.
Mit Faust nach oben reckt und ja, und hinter ihr steht so ein blauer Herr.
Das ist der Warlock.
Das dachte ich mir.
Genau.
Der ihr auch mit einer Hand an die Brust fasst.
Genau. Und die andere reckt sie aber in die Höhe. Also es ist,
ja,
so, ist so
triumphierend.
So ein bisschen, man fragt sie.
Wer ist da der Triumph und wer ist der Agony?
Ja, genau. Es ist so. Also es ist sehr, wahrscheinlich sehr Produkt seiner Zeit. Oder ja, dieses Albumcover ist, wird jetzt wahrscheinlich so nimmer veröffentlicht, aber es ist halt einfach, es waren die 80er. Die Doro selber kann auch nicht ganz wirklich so sagen, was da auf dem Bild passiert. Aber es ist natürlich sehr sexualisiert. Kann man halten davon, was man mag.
Ja, aber so hat man halt Artworks gemacht in den 80ern, oder?
Genau.
Ich meine, Manowar.
Ja, ja, voll.
Haben sich da die Muskeln hin airbrushen lassen.
Ja, ja.
Das war halt irgendwie die Ästhetik. Ich finde sowas ja, wie gesagt, mit so einem leichten Augenzwinkern dabei, habe ich ja schon einen Softspot in meinem Herzen für sowas.
Eben ich irgendwie.
Mein Papa und auch wegen der ganzen 80er mag ich ja schon irgendwie auch. Aber ja, wenn ich sowas natürlich sehe, finde ich es erstmal ein bisschen witzig.
Ich finde es, ich kann es mir nur erklären mit dem, ja, das waren halt die 80er, klingt da irgendwie ein bisschen lame. Auf jeden Fall, man muss sagen, dass die Doro wirklich, was ihre Position als Frau in der Metal-Welt betrifft, sie hat echt Pionierinnenstatus. Also sie ist eine der ersten Heavy-Metal-Sängerinnen und sie war die allererste Frau auf dem Monsters of Rock Festival in Donington 1986. Also wirklich die allererste Frau, die da auf der Bühne gestanden ist. Und
krass.
Ja, ja, wirklich krass. Voll. Und also zu diesem Bild gibt's noch die Anekdote, dass da war sie gerade in L.A. unterwegs und das gibt's ja diese fetten Billboards und es war gerade zu der Zeit, wo das Album halt rauskam und sie schaut rauf und sieht dieses Billboard und sieht, dass die Busen von diesem Doro-Porträt halt einfach 10-mal größer sind als auf dem Albumcover.
Echt jetzt, also, oder was?
Quasi mit diesem Billboard, die Busen halt einfach nochmal um 10-mal mehr voluminiert.
Nochmal ein bisschen reinpumpen mit der Radlpumpen. Echt jetzt, oder was?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, auch das ein Klassiker, schätze ich.
Also ich stelle mir halt die Frage, welches ist offensichtlich ist es eigentlich, dass die Zielgruppe hier Männer sind, weil ich weiß nicht, ob die Körbchengröße irgendwelche Frauen tangiert hätte, wahrscheinlich nicht.
Die ist ja auf dem Cover-Artwork schon stattlich, da frage ich mich, warum er da nochmal nachpumpen muss, aber okay.
Ja, Also es ist halt einfach wirklich so auf die Zielgruppe Mann hinzugeschnitten, das ganze Coverartwerk.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Das nun mal so ein bisschen so als Bildanalyse. Mehr habe ich dazu eigentlich ja gar nicht zu sagen. Weil im Endeffekt ist es, was dahinter ist, ist geile Musik. Irgendwie hat das Plattcover schon einen Kultstatus.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was vorwegnehme, wenn ich das frage, oder ob du das noch erzählst. Was ich bei Doro zum Beispiel nicht weiß, ist ja auch bei Sängerinnen immer so ein bisschen schwierig. Wie lief das mit Kompositionen, Lyrics? War sie Interpretin oder hat sie zum Beispiel die Lyrics selber geschrieben bei Warlock?
Unterschiedlich. Also nicht,
unterschiedlich.
Nicht alle. Mhm. Also den Für immer, den hat sie ja auf jeden Fall. Das weiß ich, dass er den selber geschrieben hat. Den
ja.
Deep inside my heart.
Immer.
Der, wo sie selber sagt, eigentlich gar nicht mal ein Metal-Song ist, sondern irgendwie eine ganz andere Richtung geht.
Ja.
Bei Burning the Witches weiß ich, dass der Text damals nicht von ihr geschrieben worden ist. Und bei All We Are kann sein, dass das eine Co-Produktion war. Also da war sie schon beteiligt, aber inwieweit, das weiß ich nicht.
Okay.
Genau, ich glaube, es war mehr so eine Mischung.
Ja.
Ja,
ja, das finde ich ja auch immer spannend.
Ja, voll.
Wie auch unterschiedliche KünstlerInnen unterschiedlich funktionieren und wie unterschiedlich das Bedürfnis ausgeprägt ist, sich selbst ins Sujet einzubringen oder es zu interpretieren. Also ich rede da mit ganz vielen MusikerInnen drüber und ich kriege da ganz unterschiedliche Meinungen zwischen Hauptsache live spielen, performen, wenn das irgendwer anders geschrieben hat und es geil, macht nichts, bis zu, nee, könnte ich nie, muss aus mir rauskommen und so.
Ja.
Das ist ganz unterschiedlich.
Ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, da sage ich jetzt den Namen nicht, aber von der Person weiß ich, dass sie die meisten Songs geschrieben bekommt, einfach auch deshalb, weil sie mit der ganzen Business-Kiste super beschäftigt ist.
Ja,
also wenn du das quasi als Manager von einer Band machst,
ja,
dann, und also Bandmitglied bist und gleichzeitig managed, dann
Fulltime-Job.
Dann hast du da einen Fulltime-Job. Ja,
ja, voll. Na, ist ja, wie gesagt, ist auch gar nichts, keine Bewertung. Alles, finde ich, ist alles cool, solange es für einen selber cool ist. Ich mag schon gern viel meine Finger im Spiel.
Ja, es ist ja, das ist ja Teil von dir selber, den du da gibst. Ja? Und ich denke, du fühlst die Songs am meisten, wenn du sie selber schreibst.
Ja, also es kann natürlich auch mal sein, dass jemand anderes, also es gibt auch viele kleinere Songwriter hier aus meinem Umfeld, von denen halte ich extrem viel und da weiß ich, okay, wenn da was kommt, dann finde ich das geil und dann kann ich mich da auch reinspüren. Aber das ist nicht mein, also mein Anspruch ist jetzt ja an mich nicht, dass ich geile Songs, je geiler die Songs sind, desto größer ist die Chance, dass ich vielleicht irgendwie größer werde oder bekannter werde, sondern meine Herangehensweise an Musik ist halt, ich will meinen Scheiß machen.
Ja.
Ob jetzt 3 Leute 30 oder 300 cool finden, ist mir dann am Ende wurscht, aber ich brauche das als Outlet.
Ja, voll.
Und aber wie gesagt, da ist ja alles okay. Ich kenne auch Leute, die sagen, ist mir scheißegal, wenn der Song cool ist, Hauptsache ich kann live spielen, das ist für mich alles und ist mir viel wichtiger und bin froh, wenn wer anders macht. Ich finde es auch was anderes, wenn das noch so in der Band passiert, wenn da mal, weil das ist ja auch immer noch so man selbst irgendwie, die Verlängerung, aber ja, so ganz von außen, so regelmäßig, glaube ich, wäre jetzt für mich persönlich einfach unbefriedigend, weil ich immer meinen eigenen Senf irgendwo rausdrücken muss, damit es wieder besser geht. Outlet einfach, das muss raus und dann ist
ja,
gut.
Kreativer Output einfach. Ich bin ja im Songwriting-Business nur nicht so unterwegs. Also ich habe ja bis jetzt nur Songs von anderen Personen gespielt. Da bist ja, was das Songwriting betrifft, bist du ja wirklich schon Meilen weit voraus. Bin wirklich erst gerade so am, also ich würde gerne songwriten.
Das verstehe ich voll.
Aber ich habe die Zeit dazu irgendwie.
Da braucht man auch schon ein bisschen. Da ist eine Mischung aus einfach machen und Muße. Es gibt ja Leute, die sagen, mal die Muße küssen, bla bla bla. Du musst die einfach nur hinhocken und ja, ich finde es eine Mischung. Man muss die einfach hinhocken und machen, aber manchmal gibt es schon so Momente, wo man sich denkt, dann kommt da einfach was du einfach gut findest. Und manchmal hockst du halt hier und machst was. Das ist nichts. Ja. Und dann hast du aber trotzdem was gemacht und hast dein Handwerk gefeilt, was ja auch sehr wichtig ist.
Ja, voll.
Aber ja, weil ich schreibe ja halt keine komplizierten Songs.
Aber du schreibst Songs.
Ja, ständig. irgendwas, ja. Genau. Ja. Aber dafür würde ich gern so Gitarre spielen können. Das würde helfen. Beim Songwriting.
Ach du, ich glaube fürs Songwriting. Da braucht man.
Nee, aber ich muss ja dann auch spulen, das ist das Problem. Das ist das Problem. Oder ich kaufe die doch irgendwann, ey. Dann hast
sehr gut. Ja, cool. Dann machen wir Bandprobe und danach Podcast.
Ja? Nackt.
Nackt.
Alles nackt.
Oh Gott.
Wir können auch den Podcast nackt machen in Zukunft. Oder? Wenn die Doro sagt, das ist so super.
Oh Gott. Ja. Aber dann ohne Videoaufzeichnungen.
Ohne Videocall, nur zwischen uns beiden.
Okay, also liebe...
Also ohne das, was Video machen.
Liebe People outside hier, sobald man uns nochmal sieht, sobald auf Social Media man nur noch
Audio
hört, wisst ihr, wir sind nackt.
Dass wir uns mit der Doro, dass wir uns von der Doro inspirieren haben lassen.
Oh, war ja, ne? Aber was das geil war, Bandprobe, dann... Nee, andersrum, vielleicht erst Podcast, dann Bandprobe, so richtig schön schwitzen und dann in die Sauna.
Das
aber alles nackt. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Da zieht man sie ja dazwischen, braucht man sie gar nicht mehr anziehen. Das macht man alles in einem durch. Was meinst du, da schläfst du, wie gut man da schläft danach?
Ja, okay, cool. Also das sind so Dinge, die man schon mal für die Zukunft sie merken kann.
Ja, genau. Unbedingt.
Oh, super.
Ei.
Genau.
Sorry fürs
Ablenken. Ach du, alles gut. Dafür bin ich da, fürs Zuhören. Ich habe bloß nur ein paar Punkte. Ich habe nur ein paar so Trivia. Also die Doro ist 2002 beim RTL Promi-Boxen in den Ring gestiegen.
Ah, ja, da erinnere ich mich sogar, glaube ich. Ja.
Hast du die gesehen damals?
Ich glaube, dass mir mit 11, 12 Doro auf jeden Fall schon ein Begriff war.
Ach, cool. Okay.
Ja, von meinem Papa.
Ja.
So, da wird halt die TV-Zeitung aufgeschlagen und sagt, da schau ich jetzt, die Doro tut im Fernsehen boxen oder sowas.
Das finde ich auch richtig geil. Das ist einfach, also ich würde mir das nicht trauen. Ich weiß nicht, Boxen, nee. Das ist schon so.
Das ist mir zu aggressiv. Das ist
grenzwertig, ja.
Ja, aber wie hat sie sich geschlagen?
ist leider unterlegen, hat verloren.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber sie hat auf jeden Fall alles gegeben. Kann ich mir vorstellen, weil die Doro gibt eigentlich immer alles.
Immer alles.
Genau. Und dann hat sie noch eine Filmrolle gehabt, 2006, in so einem Fantasy-Streifen. Kinofilm namens Anouk, der Weg eines Kriegers. Kann man sich anschauen, wenn man mag.
Hast du den gesehen?
Nein. Aber
okay.
Ich will ihn auf jeden Fall nur anschauen. Ich glaube, es ist eine deutsche Produktion. Ja, und ansonsten, was ich persönlich noch ganz interessant finde, weil ich habe mich das auch selber gefragt, die Doro ist tatsächlich weder verheiratet, noch hat sie Kinder. Ihre eigene Aussage ist, ihre Familie sind die Band, die Crew und die Fans. Und das ist, also finde ich voll lieb und voll die schöne Aussage, ja, weil es ist, also die ist so kompromisslos, habe ich das Gefühl. Die ist so fokussiert auf ihren Weg und auf die Message, die sie rüberbringen will. Und also die ist einfach als Person so dermaßen authentisch, finde ich. Also ich finde, man kann authentisch sein mit Kind und Familie und so.
Natürlich.
Um
Gottes Willen, ja klar.
Aber also sie hat sich quasi komplett eigentlich der Musik verschrieben.
Hat sie einen Partner oder Partnerin?
Das weiß man nicht.
Also das klingt jetzt immer so blöd, weil ich finde es ja immer schön, wenn es auch mal eine Frau gibt, die keine Kinder hat und nicht verheiratet ist und trotzdem glücklich ist. Weil das auch der Weg ist, den ich gehen werde, denke ich. Und es ist ja gesellschaftlich immer noch nicht so ganz akzeptiert oder man wird da oft Also ich bin jetzt in einem Alter, wo man langsam mal ein Kind kriegen müsste, wenn man eins wollen würde. Und es finden mir unbekannte Menschen, weil mein Umfeld, da ist das einfach klar. Aber da fällt mir schon immer mal wieder auf, auch beim Arzt oder so, dass es wohl viele immer noch extrem ungewöhnlich finden, so, ja, wenn man halt sagt, ich möchte keins.
Ist alles gut mit dir? Ist alles okay? Ja, und so? Man wird so irgendwie klein in so eine Ecke geschoben von wegen, dir geht's irgendwie nicht gut oder du hast Probleme bei der Partnersuche oder was auch immer. Ja.
Und dann denke ich mir so, jede Frau, die sagt, ich will Kinder, sagt auch keiner, ja, warum denn? Also ich schon. Wenn zu mir jemand sagt, hallo, ich bin schwanger, dann bin ich erstmal immer so, ist das jetzt gut?
Ja.
Soll ich gratulieren oder müssen wir Krisengespräche haben? Müssen wir uns, keine Ahnung, also weil das halt bei mir anders ist. Und deswegen finde ich das immer sehr angenehm, wenn es einfach Frauen gibt, die man sich da auch so ein bisschen als der Vorbild, ist jetzt viel gesagt, aber wenn es halt auch mal andere Lebensentwürfe gibt, die zeigen, dass das auch cool ist und dass man da glücklich sein kann und dass man halt dann einen anderen Weg geht als den die Gesellschaft von einem klassischerweise erwartet und man dann nicht die, was einem ja auch immer so aufgeschwatzt wird, die alte, kinderlose, frustrierte Jungfer ist, die dann im Alter alleine da sitzt und niemanden hat und alleine im Eck vor sich hin stirbt, weil sie keine Kinder gezeugt hat.
Das ist ja das Horrorszenario,
genau,
so ungefähr.
Was einem da schon so ein bisschen raufgedrückt wird.
Ja, voll. Habe ich damals, als ich noch nicht Mama war, zuhauf suggestiv mitbekommen. Ja.
Ja. Mhm. Was machst du mal damit? Bist du allein, wenn du alt bist? Also denkst, ja, ich kann auch allein sein, wenn ich Kinder habe, wenn ich Pech habe.
Voll, voll. Man kann sich selber allein machen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten im Alter, trotzdem im Sozialleben teilzuhaben.
Ja. Also ich hoffe da auf eine große Rentner-WG mit meinen ganzen Freunden.
Da hoffe ich ja drauf.
Wo man sich gegenseitig unterstützt und dass man halt einfach noch Bock hat auf Leben. Mhm. Und wenn es halt dann alles langsamer geht und die Hüfte zwickt, aber zusammen draußen auf der Hausbank granteln, ist doch auch schön.
Ja.
Und deswegen finde ich dann sowas, wie die Doro sagt, auch so ohne Regrets. So, ja, ich hatte das geilste Leben. Ich bin einfach fucking Doro Pesch. Mhm. Und das ist gut so. Und das finde ich sehr schön, dass es so Frauen gibt.
Total. Total.
Weil das für jemanden wie mich manchmal auch ein bisschen entlastend ist, wenn man sich denkt, nee, schau, das geht schon auch. Mhm. Man kann schon auch glücklich sein in 20, 30 Jahren, wenn man keine Kinder hat.
100%.
Und
absolut.
Ich würde noch bei ihr total interessieren, und es ist wahrscheinlich schwer rauszufinden, wie sie zum Beispiel mit dem Thema Sexismus in der Branche, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr das bestimmt oft begegnet ist. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Doro mit ihrer Art das gar nicht an sich ranlässt.
Ja. Ja.
Und deswegen auch nicht drüber erzählt.
Genau.
Also ich glaube, die Doro ist dann eine, die sagt, nee, ist mir nicht passiert so richtig.
Genau.
Was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, dass hier ständig passiert, aber durch ihres ständiges Lachen und gut drauf und ich fokussiere mich auf mich, hat sie das einfach gar nicht so an sich rangelassen. Ja.
Also sie selber sagt, weil Jan Müller fragt sie das auch, und sie selber sagt, nee, also alle Männer, mit denen sie zu tun hatte, waren die liebsten Personen überhaupt und waren alle Gentlemen.
Das glaube ich einfach nicht. Tut mir leid, sorry.
Ich glaub's auch nicht.
Und weil, wenn sie es nicht gewesen wären, wäre die Doro einfach auch so höflich.
Ja. Genau.
Dass sie ja niemals sagen würde, der und der hat mich scheiße angemacht.
Mhm.
So, weil es gar nicht ihre Art ist. Also sie ist schon auch sehr harmoniebedürftig.
Absolut, glaube ich. Also,
die will keinen Stunk haben in der Metal-Welt.
Also die hat schon faustig hinter den Ohren. Ich glaube, dass die ganz genau weiß, was sie will. Aber sie sagt selber, sie verpackt es halt dann immer halt einfach auf eine nette Art und Weise. Also sie ist schon straight. Sie sagt schon, also bei dem einen Album, warte mal, was war's? Bei einem Song, ich glaube, es war sogar All We Are, haben die 5 Drummer verschlissen, weil für Doro einfach keiner gut genug war. Und
echt,
sie wollte einen, deutschen Drummer, weil sie wollte quasi einen deutschen Drum-Sound grad und nicht so groovy wie die amerikanischen.
Nicht swingy.
Genau.
Ja, genau.
Und das hat sie dann auch durchgesetzt. Also sie, glaube ich, kann schon dann auch konsequent sein und hart sein, wenn sie will, aber halt einfach auf ihre Art und Weise. Also sie schafft es halt immer, das auf eine nette Art und Weise zu verpacken.
Ja.
Genau.
Durchsetzungsfähig, aber höflich.
Ja, genau.
Aber das ist eben bei ihr, glaube ich, spannend, weil, also wie gesagt, ich glaube, sie wäre die einzige und erste Frau, die sich durch 40 Jahre Musikgeschichte kämpft und mit Sexismus nichts am Hut hatte. Mhm. Und dann vor allem in den fucking 80ern, im Heavy Metal, als erste und einzige. Erzähl es mir nicht. Also das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist ja einfach, ist einfach kein Thema, über das sie gerne redet, weil ich glaube, sie hat schon auch so ihr Image.
Ich glaube ja, ja.
Weil das würde, es ist ja auch immer dieses, die Fangemeinde und es ist die Community und es ist true. Mhm. Und ich glaube, das würde ja dann auch so ein bisschen an diesem Metal-Image kratzen.
Mhm. Mhm.
Das sie ja vertritt.
Ich glaube, sie thematisiert es auch nicht, weil es eben auch nicht ihr Thema ist. Ich glaube, wenn sie jetzt in der Punkband spielen wird, dann wird das Dauerthema wahrscheinlich und sie wird es immer wieder.
Ja, aber sie muss ja nicht in ihren Songs thematisieren, aber wenn ich sie in einem Interview frage.
Ah ja, ja.
Jetzt in unserem Podcast. Mhm. Wir sprechen über die Erfahrungen von Musikerinnen im Musikbusiness. Und ich sag, Doro, oi, die Schupfnudel.
Jetzt verzähl mal. Sei mal ehrlich.
Verzähl mal nix. Wir wissen's doch alle. Wir zwei hier machen Musik in den 2000er Jahren und haben uns schon so viel Bullshit anhören dürfen. Du bist zur Hochzeit des musikalischen Sexismus groß geworden. Was war da los? Und ich glaube, dass sie es einfach nicht erzählen würde, weil sie auch dieser ganzen Metal-Community gar keinen Kratzer verpassen will.
Ja, so stelle ich mir das auch
wirklich,
vor.
Also wirklich, weil sie sich so denkt, nee, das wirkt dann nicht gut auf meine Szene und das möchte ich nicht.
Mhm.
Also so auch aus so leicht altruistischen Gedanken. Und vielleicht auch, weil sie sagt, da möchte ich mein Image gar nicht damit trüben, weil sowas zuzugeben kann ja auch schwierig sein.
Ja.
Ist ja auch nicht immer ein schönes Thema.
Mhm.
Also eigentlich selten.
Mhm.
Aber genau, das finde ich bei ihr spannend, weil da habe ich auch noch nie was gelesen.
Ja, das ist, man liest da gar nichts drüber. Und
und
also es auch so zu so Sachen wie dem Albumcover gibt sie oft so wirklich so ganz sehr neutral. Also so, da distanziert sie sich von sich selbst und sagt, ja, da weiß ich auch nicht, was da wirklich jetzt gerade passiert ist auf dem Albumcover, so ungefähr. Ich habe den Künstler...
Könnte man dir einfach sagen, das Plattenlabel hat gesagt, das machen wir so, die Doro ist unser Verkaufsding, jetzt pumpt mir der Busen auf. Weil da kann man auch 30 Jahre später auch mal drüber lachen.
Ja. Ja.
Aber genau, das ist ein sehr interessanter Umgang mit diesem Thema. Ist ja wirklich, wie du sagst, so voll so,
Der Künstler hat da seine Fantasien ausgelebt und...
Ja, da gab es einige in den 80ern, die da ihre Fantasien ausgelebt haben und in den 70er Jahren. Da gibt es einige Plattencover, wo man sagt, Heidewitzka!
Oh, ja. Das war's für heute.
Hast du die Doro schon mal live gesehen?
Ich habe einmal sogar mit ihr einen Gig gespielt, mit Anti-Peewee.
Ach was.
Damals in Geiselwind auf dem Christmas Bash. Genau.
Aber und ich habe sie da getroffen?
Nein, leider nicht. Ich habe es leider nicht getroffen. Schade. Und ich habe es auf Wacken, ja. Warte.
Mhm.
Ich war vorletztes Jahr auf Wacken. Das war das Wacken, wo ich schon schwanger war. Also es war mein schwangeres
Ach, krass.
Wacken. Es war noch dazu auch das Schlammwacken.
Mein schwangeres Wacken, geil.
Es war noch dazu auch das Schlammwacken. Also ich war in dem Untergangs Szenario Wacken, wo dann wirklich nur Leute reingekommen sind, die kein Gefährt hatten.
Ja.
Also wir hatten das unfassbare Glück, dass wir bei Bekannten im Haus in Itzehoe schlafen durften.
Ach krass.
Ja. Sonst hätten wir gar nicht ins Festival können, beziehungsweise unser Auto nicht abstellen können. Und genau, das war da, wo alles voller Schlamm war.
Und da hast du schwanger Doro gesehen.
Genau, da habe ich schwanger Doro gesehen. Mit meinen Gummistiefeln.
Und wie fandst du's?
Super. Richtig, richtig cool. Also ich fand's
auch
geil.
Auch nicht kitschig.
Nee.
Die Ansagen und so.
Ich finde, die Doro klingt manchmal immer ein bisschen so wie so Fahrkarussell-Ansagerinnen. Und jetzt noch eine Runde. Aber voll süß, aber coole Art und Weise.
Und Wann hat es bei dir umgeschlagen? Hat es mit dem Dustin umgeschlagen? Dieses von Kitsch auf ernst, komplett ernst zu nehmen?
Da hat es angefangen, aber auch vor allem durch dieses Podcast-Interview, weil ich da das allererste Mal die Doro so wirklich als Mensch kennengelernt habe. Wie sie ist und wie sie spricht und wie empathisch sie ist. Und genau, und dann habe ich mich wahrscheinlich für sie interessiert als Mensch.
Mhm.
Und dann ist die ganze Sache bei mir losgegangen, genau.
Und ja. Du bist jetzt dann aber auch eher auf der Warlock-Seite noch mehr als auf der Solo-Karriere-Seite.
Ja, genau. Ja. Zur Solo-Karriere kann ich auch noch kurz was sagen. Und zwar hat sich ja Warlock dann aufgelöst nach Triumph in Agony. Und das lag daran, dass der damalige deutsche Manager von Warlock einfach von der Bildfläche verschwunden ist und in die Türkei gereist ist und sich da nicht mehr hat sehen lassen und nicht mehr erreichbar war.
Mhm.
Was die Leute von Warlock nicht wussten, dass der sich damals die Namensrechte unter den Finger gerissen hat.
Nein!
Ja, genau.
Boah, das Musikbusiness ist auch so ein Scheißmoloch, ey. Sorry, aber diese Geschichten gibt's ja auch wie Sand am Meer.
Ja.
Echt jetzt?
Ja, also das ist True Story, dass der deutsche Manager sich verdünnisiert hat, sich nie mehr wieder blicken hat lassen und mit den Namensrechten abkaut ist. Und dann haben Warlock noch versucht, quasi vor Gericht zu gehen. Das ist dann nicht durchgegangen, weil eben im Vertrag drin stand, diese Person hat die Namensrechte und nicht die Mitglieder von Warlock. Und dann konnten sie auch nicht mehr in Revision gehen, weil das Geld nicht da war.
Ja, das hat er bestimmt auch mitgenommen.
Ja, das hat er auf jeden Fall mitgenommen, ja. Genau.
Was lernen wir daraus, liebe Kinder da draußen an den Hörgeräten? Ihr müsst Kleingedruckte lesen.
Ja.
Macht niemand. Aber bei solchen Dingen schon.
Mhm. Also aber siehst du, wenn du so jung bist und so einfach nicht, wenn dann alles Schlag auf Schlag abpassiert und so, ich glaube, also kann man schon vorstellen, dass man da leicht den Überblick verliert. Und
voll. Und ja, auch froh bist, wenn so die Business-Seite jemand in die Hand nimmt. Weil, also ganz ehrlich, jetzt bin ich 33 Jahre alt und hätte auch keinen Bock drauf, das alles selber zu machen. Aber wie gesagt, im Musikbusiness sind schon so viele MusikerInnen haben schon die ganzen Rechte an ihrer Musik verloren, mussten sich einen Katalog für horrende Summen zurückkaufen, wurden jahrelang von Labelbossen und Managern über den Tisch gezogen, haben da irgendwie ein paar tausend Dollar im Monat gekriegt und die anderen haben sich dies Taschen voll gestopft mit Millionen. Also wirklich, da gibt's die wilde Geschichten.
Ja. Und also die Doro hat jetzt erst seit ein paar Jahren wieder ihre Namensrechte für Warlock zurück.
Krass.
Ja.
Aber sie hat sie wieder.
Sie hat sie wieder und sie darf wieder mit Warlock auftreten.
Krass.
Ja. Und deshalb ist erst überhaupt diese Solo-Karriere gestartet. Und das finde ich super interessant, weil sie selber sagt, sie wollte eigentlich gar keine Solo-Karriere starten. Sie wollte eigentlich mit Warlock weitermachen.
Verrückt.
Krass, oder?
Ja. Hätte man nicht unter anderem Bandnamen, ist auch schwierig wahrscheinlich.
Ich glaube, wenn du dann schon da stehst, karrieretechnisch, und wenn dich sowieso jeder kennt als Doro von Warlock, dann fangst du nicht mit einem komplett neuen Bandnamen an. Das ist quasi ein Downgrade eigentlich.
Ja. War schon.
Und da standen sicher 1000 Berater im Hintergrund und haben gesagt, okay, dann zieh es als Solo-Karriere durch, dann geht's nicht anders.
Das schlauste Move, den sie machen konnte, weil wenn man an eine Frau und Heavy Metal denkt, dann denkt die halbe Welt an Doro Pesch.
Ja.
Und das ist schon krass.
Mhm.
Doro aus Düsseldorf.
Ja.
Respekt geht raus.
Voll. Liebe Doro, falls du das irgendwann mal hörst, dieses Gespräch, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Und du bist auf jeden Fall wirklich die Queen of Metal.
Ja. Und herzlich eingeladen bei uns in dem Podcast. Das wäre der Wahnsinn.
Das wäre der Hammer.
Mal schauen, wenn ich da fragen muss, das schenke ich der Cora zum Geburtstag. Ein Doro-Interview. Das ist
sehr cool. Ja, das war's von meiner Seite.
Mit Bildanalyse, herrlich.
Herrlich, alles dabei.
Wie im Studium früher.
Ich bin so glücklich, dass wir das jetzt, dass wir jetzt da schon wieder, oh Gott, wow, fast 2 Stunden drüber gequatscht haben.
Ja.
Weil ich zeitbedingt gerade so wenig Zeit habe für Recherche. Ich fühle mich echt, will ja hier auch Qualität liefern. Aber bin froh, dass wir doch wirklich hier schon wieder so viel zum Quatschen gehabt haben. Sehr gut.
Ja, voll. Das ist ja das Gute, dass wir zwei uns ja eh immer recht gut unterhalten können.
Das kennen wir ja.
Und ich denke es mir schon immer, wenn wir unsere Podcast-Termine ausmachen, dann denke ich mir, mein Gott, die arme Cora, die hat gerade eh so viel zu tun und jetzt muss da wieder recherchieren. Aber es ist ja eigentlich eine schöne Arbeit, aber ich kenne das. Manchmal hat man so Phasen im Leben, da hat man so viel zu tun, dass selbst die schönen Sachen zu Terminen werden.
Ja.
Die man halt dann einfach.
Und man muss auch dazu sagen, dass wir sind beide busy und wir sind in den Podcast gestartet mit der Prämisse, wir ziehen es jetzt durch, auch wenn wir busy sind.
Ja, voll. Und das machen wir.
Machen wir, so ist.
Und genau, bei dir wird es jetzt dann super busy.
Jetzt geht's los mit Lucifer, genau.
Und
Juhu. Bin
dann schon gespannt, was du erzählst von deinen Shows mit Lucifer.
Bei mir ist ja so, je mehr Leute ich kenne, desto aufgeregter bin ich.
Bei mir auch so. Am liebsten vor unbekannter Menge antesten, kenne ich.
Genau, deswegen lassen wir das jetzt einfach so in...
Im Raum stehen, ob ich komme oder nicht. Stehen, du weißt genau, es super. Nicht. Es wird eine große Überraschung nach der Show.
Sehr gut.
Ja, dann Cora, vielen lieben Dank für diese schöne Podcast-Stunden.
Schön. Danke, gerne. Dir auch vielen Dank.
Und
fürs Zuhören und Mitquatschen.
Immer gerne. Ich bin da beim nächsten Mal dran.
Mhm.
Schauen wir mal, was passiert.
Super.
Freue mich schon und danke euch da draußen fürs Zuhören.
Vielen Dank. Macht's es gut.
Ciao, ciao. Servus.
Ciao, ciao. Servus. Bye, bye.